Offenbarung 2, 1 bis 7. Ich habe die Predigt überschrieben mit heilsame Post für Ephesus und uns. Und hier steht: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren, und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und sie als Lügner befunden. Du hast Ausharren und vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist, tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir bitten um ein offenes Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Dir zur Ehre und zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diesen Brief des Herrn Jesus Christus unterteilt in an für sich 5 Punkte. Der erste ist die Situation damals, zweitens Absender, drittens Lob, viertens Problem und Problemlösung, fünftens volle Erlösung. Die Situation. Vor gut 1900 Jahren empfing Johannes die Offenbarung auf der griechischen Insel Patmos. Der letzte noch lebende Apostel war nicht auf Urlaub dort, sondern weil Kaiser Domitian ihn dorthin verbannt hat, schreiben die alten Kirchenväter Justin und Origenes. Das, was der Herr Jesus ihm da gesagt hat, sollte er aufschreiben und an die sieben Gemeinden senden. Und wir haben eben den Brief gehört, den der Herr Jesus Christus an seine Gemeinde in Ephesus sozusagen diktiert hat. Ephesus lag in Kleinasien, der damaligen Türkei, und Ephesus war berühmt. Also es ist heute noch berühmt, seit Kaiser Franz Josef führt Österreich die Ausgrabungen in Ephesus durch. Und sie sind wirklich sehr schön. Also Ephesus war die zweitschönste Stadt im römischen Imperium neben Alexandria und der Artemis oder Diana-Tempel, den ihr an der Wand seht, war eines der sieben Weltwunder. Der Philosoph Heraklit war ein Epheser und er lehrte in Ephesus. Er lehrte im Artemision, das ist der Tempel der Artemis. Und er ist bei manchen heute noch bekannt durch sein Pantarei, das heißt, alles fließt. Alles fließt, nichts verändert sich oder es bleibt, wie es ist, so lehrt er. In Ephesus wurde immer eine Göttin verehrt und sie hieß zuerst vor den Griechen Asyluk. Das Wort Asyl stammt von ihr, denn in ihrem Tempel sollte man sicher sein, Zuflucht finden. Ja, man sollte sicher sein, aber die Schwester von Königin Kleopatra von Ägypten floh dort in den Tempel hinein und Kleopatra ließ sie trotzdem im Tempel umbringen. Also so ganz sicher ist das Asyl nicht. Und die Göttin eben auch nicht. Pantarei, alles fließt, sagte Heraklit, aber die Göttin blieb. Nur ihr Name änderte sich. Die Griechen nannten sie Artemis. Unter Rom wurde sie als Diana verehrt. Und als der Apostel Paulus in Ephesus evangelisierte, da machten die Diana-Anhänger einen Riesenaufstand. Ihr seht hier ein Stück vom Theater, das riesig war. Und dieser Aufstand wurde dann dorthin gewiesen und dort konnte man reden und antworten. Also das hat die Behörde damals so gemacht. Ja, natürlich waren sie nicht glücklich über die Verkündigung des Paulus, denn die Diana war keine Göttin. Er schrieb im Korintherbrief, 1. Korintherbrief 10, dass sie wohl ein Götze wäre oder sogar ein Dämon. Tantarei, alles fließt, die Göttin blieb. 431 auf dem Konzil zu Ephesus, christliches Konzil, da wurde unter dem Namen Maria im Prinzip die Gottesmutter intronisiert. Also Maria wurde zur Gottesmutter aufgehoben und ja, heute wird überall zu ihr gebetet. Und sie wird angebetet. Also sie hat tatsächlich göttliche Stellung. Hier der erste Brief des Herrn Jesus geht an diese Gemeinde in Ephesus. Aber nicht nur. Und in diesem Brief ist wie bei allen sieben Briefen immer eines dazugefügt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit diesen Worten schreibt der Herr auch an uns. Falls wir Ohren haben, die hören wollen. Wir alle Gemeinden hatten auch die Epheser Probleme. Beim Abschied sagt der Paulus den Ältesten in Apostelgeschichte 20, ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht schonen. Davor warnt er sie. Also Wölfe sind normalerweise außerhalb der Herde. Aber als Wölfe im Schafspelz kommen sie auch in die Herde und sind in der Herde. Die falschen Apostel, vor denen er warnt, das sind solche Wölfe im Schafspelz. Wir haben das nicht hier. Wir haben nur Schafe im Wolfspelz. Also da hinten sitzt der Wolfgang und sein Name ist nach dem Wolf benannt und er ist gut. Keine Gefahr. Gott sei Dank. Das habe ich nicht gehört. Ich komme zum Absender. Als Absender stellt sich der Herr Jesus den Problemen von Ephesus entsprechend vor. Er sagt, er hält die sieben Sterne in der Hand und wandelt mitten unter den sieben Leuchtern. Also die Sterne in seiner Hand, das sind die Prediger. Das hat er in Kapitel 1 schon, also Johannes hat das in Kapitel 1 schon offenbart. Sie sind seine Boten oder seine Engel. Also des Herrn Jesus, Boten oder Engel. Es wird meist hier in der Offenbarung, wird Bote mit Engel übersetzt, sind aber ganz normale Menschen. Und wie Gott in Genesis 1,14 die Sterne bestimmt hat, dass sie Zeit und Orientierung geben, also nach dem Polarstern kann man sich ausrichten und so weiter, hat er auch seine Boten oder Engel oder Sterne dazu bestimmt, dass sie Orientierung geben. dass sie Einsicht geben in Gottes Tun und in Gottes Willen. Es ist nicht so, dass man sich in der Bibel einfach so, ja, ist alles glasklar, alles verständlich. Ist es nicht? Die Bibel ist nicht so glasklar und so verständlich. In den wesentlichen Sachen ja, aber es gibt viele Sachen, die eben, oh. Und das ist die Aufgabe der Sterne, der Boten, der Engel, das klar zu machen. Es sind die, die er in der Hand hält. Es gibt allerdings auch Prediger, die er offensichtlich nicht in der Hand hält. Bunyan schrieb in seiner Pilgerreise zu seiner Zeit, dass von 1000 Pfarrern nur einer wirklich von Gott dazu bestimmt war. Ob das 1 zu 1000, einer von 1000, ob das stimmt, ob das heute auch noch stimmt, das weiß Gott. Als Absender sagte Herr Jesus Ephesus zu, dass er inmitten der 7 Leuchter steht. Nein, es steht da Wandeln. Und Wandeln ist heute kein gebräuchliches Wort mehr. Ich wandle nicht dahinüber, um ein Glas Wasser zu holen. Ich wandle nicht. Das heißt gehen. Aber das Wandeln ist denn doch noch etwas bekannt. Ich war im Oktober im Krankenhaus in Dornbirn und wurde dort ambulant operiert. Ambulant. Okay, das ist Wandeln. Im Lateinischen heißt es ambulant. Und das hieß damals, also ich ging ins Krankenhaus, wartete, wurde operiert und konnte wieder gehen. Ambulant. Der Unterschied, was der Herr Jesus hier sagt, in dieser Gemeinde, ja, er ist da. Und er hat es ja auch versprochen und ich eröffne fast jeden Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus Christus, denn er verspricht, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Er ist gegenwärtig. Er versammelt, er behandelt bleibend. Er behandelt bleibend. Er geht nicht weg. Das ist der Unterschied. Ich bin aus dem Krankenhaus weggegangen. Er bleibt. Das Dritte, das Lob. Nach dieser Zusage, dass er inmitten seiner Gemeinde ist und handelt, kommt ein dickes Lob für die Gemeinde. Ich kenne deine Werke, deine Mühen, dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Das sagt er ihr zu. Das ist schön. Viele Werke, viel Mühe und Durchhaltevermögen. Ja, sie sind zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und alle Probleme sind verschwunden. Nein, sind sie nicht. Aber sie haben bei all den Problemen ihre Treue und ihren Glauben bewiesen. Ihr habt das Böse nicht ertragen. Das heißt, ihr habt falsche Lehren über Gott und die Welt nicht ertragen. Und die Lehre, was man über Gott und die Welt sagt, die Lehre gibt ja auch vor, wie man sich das Leben einrichtet. Die Lehre ist dann für sich nicht mit EE geschrieben, sondern mit EH. Das sagt einem, wie man leben kann, soll und so weiter. Falsche Lehren habt ihr nicht ertragen. Ihr habt weder das Böse andere noch das Böse in euch selbst ertragen. Weder das andere fertig gemacht haben, noch dass ihr selbst andere ungewollt oder gewollt fertig gemacht habt. Ihr habt euer Tun und eure Mühen nach den Geboten eures Herrn ausgerichtet. Das habt ihr standhaft getan. Auch wenn ihr dafür scheel angesehen wurdet oder nicht gelobt wurdet. Und ja, die Epheser wurden auch deswegen vor Gericht gezerrt und geschlagen. Das habt ihr getan. Das habt ihr wegen mir so getan. Und das tut ihr immer noch wegen mir. Und ihr bestätigt damit, dass ich ambulant in eurer Mitte bin. Wunderbar. Wunderbares Lob. Viertens. Problem und Problemlösung. Vers 4 bis 5. Die fangen an mit einem Aber. Und ein Aber stellt an für sich das vorherige Lob etwas in den Schatten. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk, wovon du gefallen bist. Tu Buße und die ersten Werke. Wenn nicht, komme ich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Die erste Liebe verlassen. Also das erste Liebe, das klingt romantisch. Verliebte schweben im siebten Himmel, sind aufmerksam gegenüber die, die sie lieben, wie ein junger Schäferhund. Was könnte ich noch tun für sie, für ihn? Also sie tun alles, weil sie verliebt sind. Ihr großes Gefühl verändert zwar nicht die Welt, aber ihr eigenes Verhalten. Aber diese romantische Liebe ist hier nicht gemeint. Schon gar nicht, weil in Ephesus die Ehen so geschlossen wurden, dass die Braut die Hochzeitsnacht im Tempel der Artemis oder Diana verbringen musste. Die erste Nacht. Und wenn sie dann von den Priestern geschwängert war, wurde das Kind nach dieser Göttin benannt. Also Dorothea zum Beispiel ist deutsch. Oder der Apostel Paulus erwähnt einen Freund, einen Mitstreiter. Er heißt Artemas. Das ist nach der Göttin benannt. Also nein, da ist nicht wirklich nicht die romantische Liebe gemeint. Und den Ephesern ist diese erste Liebe, was ist das, haben sie sich gefragt. Ja, die erste Liebe ist auch nicht die Liebe zum Herrn Jesus, die einen begeistert und motiviert. Die war nicht das Problem der Epheser. Sie wurden ja eben ganz dick gelobt. Das hatten sie, die hatten sie. Die wurden nicht umsonst verfolgt. Die hatten nicht umsonst deswegen Probleme. Der Brief an die Epheser beschreibt zweimal die erste Liebe. Und zwar in Kapitel 4, Vers 15 bis 16. Lasst uns Wahrheit reden in Liebe und in allem hinzuwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes unterstützende Gelenk. So wirkte das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also die erste Liebe ist die Liebe zu den Gemeindegeschwistern und zum Herrn natürlich. Die erste Liebe ist Wahrheit in Liebe reden, nicht im Zorn und nicht um Recht zu haben. Die erste Liebe ist Verbindlichkeit, Zusammenhalt, einander Anteil geben und auch Anteil nehmen am anderen. So wie, ja, es ist der Leib Christi, ist die Gemeinde und die einzelnen Glieder haben Anteil aneinander. Und wenn sie nicht durch Gelenke der Liebe miteinander verbunden wären, dann würden die Finger sonst was tun. Die erste Liebe ist die einander in Liebe dienende Gemeinschaft. Und laut Apostelgeschichte 2,42 ist sie die zweite Säule der Gemeinde, jeder Gemeinde. Die zweite Säule. Was ist die erste Säule? Das ist die Lehre, die gesunde Lehre, die auch heil macht, die Lehre der Apostel. Ja, und die Umkehr zu den ersten Werken ist tätige Umkehr zu den Geschwistern. Auch wenn der Druck von außen und innen zunimmt, wenn Arbeit, Sorgen oder Vergnügen einen bedrängen. Ja, das kostet durchaus Überwindung. Liebe kostet Überwindung. Vor allem Überwindung des eigenen Herzens. Und ja, man empfängt nicht immer die Liebesbeweise, empfängt nicht immer sofort Hilfe und sofort Heilung. Und doch, das ist das, was der Herr Jesus bei der Gemeinde in Ephesus bemängelt hat. Kehrt um. Das tut gut, hilft und heilt auf Dauer. Warum sollen wir das tun? Ja, ganz einfach, weil er es so bestimmt hat. Er hat nicht nur die Gemeinde geschaffen, nicht nur die Gemeinde erlöst und die Glieder erlöst, er baut sie immer noch, er baut seinen Leib. Und sich vom Wort der Sterne zu nähern und die Geschwister zu nähern, das ist hier verlangt. Vom Wort Gottes nähern und die Geschwister nähern. Das ist das Doppelgebot nebenbei. Ja, das ist hier in der Gemeinde in Ephesus etwas verloren gegangen im Jubel und Trubel. Aber es wird wieder gut, wenn sie dazu zurückkehren. Und das tut nicht nur der Gemeinde gut, hilft nicht nur den anderen gut, das tut einem selbst auch gut. Dieses Aber, das jetzt kommt, das ist ein zweites Problem. Aber dieses Problem, da gibt er ein Lob. Und das Aber fängt dann mit: Du hast die Werke der Nikolaiten, die auch ich hasse. Also was die Nikolaiten getan haben, das ist indirekt durch die Kirchenväter angedeutet. Es ist durchaus nicht sicher, dass sie Nachfolger vom Nikolaus, dem ersten Diakon der Jerusalemer Gemeinde, waren. Natürlich waren sie auch nicht Nachfolger unseres Nikolaus, der dann am 6. Dezember da Land auf Land ab mit Krampus umhergeht. Nein, sie waren das nicht. Was sicher ist, ist, dass sie bei Götzendiensten mitgemacht haben. Und die Götzendienste, diese Gottesdienste, die waren vielfach mit Gelagen und Unzucht verbunden. Da haben sie mitgemacht. Sie dachten, wichtig ist, was ich glaube, nicht was ich tue oder wo ich dabei bin. Was ich im Herzen glaube, da habe ich schon meinen Glauben und das andere ist uninteressant. Ja, das, was ich in meinem Herzen glaube, das ist wichtig. Das andere ist uninteressant. Wie ich lebe, ist etwas gnostisch und der Herr ist anderer Meinung. Er hasst das, was die da tun. Er hasst das. Ja, darf er das? Ja, darf. Und Hass ist das Gegenteil von Liebe. Das, was sie tun, ist furchtbar. Gottes Sohn ist in die Welt gekommen, aber er ist nicht in der Welt aufgegangen, ist nicht mit dir mitgeschwommen bei dem, was sie so getrieben hat. Sein Reich ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist auch das, was der Herr Jesus Christus dem Pontius Pilatus sagt, und das ist das, was er im Prinzip hier auch sagt. Ihr seid nicht Welt, ihr seid Reich Gottes, ihr seid Christen. Als Christen seid ihr eine neue Schöpfung des Herrn. Wird viermal im Neuen Testament gesagt, eine neue Schöpfung. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin wandeln, leben sollen. Natürlich sind wir in der Welt und von ihren Götzendiensten betroffen. Ja, die sind um uns herum, aber es soll nicht bewirken, dass wir selbst Götzendiener werden. Natürlich dreht sich die Welt um sich selbst und wir drehen uns zum Teil auch um uns selbst. Natürlich. Aber als neue Schöpfung des Herrn sollen wir uns auch um den drehen, der uns von all unseren Sünden erlöst hat und sich bequemt, ambulant in unserer Mitte zu sein. Um ihn sollen wir uns drehen. Und das ist gut. Fünfter Punkt. Der Briefschluss. Und ist auch ein Siegel. Er verspricht denen, die ein Ohr haben, um zu hören: Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Wer überwindet? Das ist etwas Schönes, ein sehr schönes Wort. Im griechischen Original steht da Nike. Und Nikolaus heißt Sieger übers Volk. Und das heißt auch überwinden und besiegen. Und heißt hier, wer überwindet, wer sein eigenes Herz überwindet, das egoistisch ist. Wer es überwindet. Ja, das Herz. Ich sag's wieder, ich habe schon oft gesagt, dass die Bibel kennt zwei Herzen. Das eine in der Brust, das andere ist zwischen den Ohren. Da, wo man hört, ist das Gehirn im Prinzip. Zwischen den Ohren, da hört man, dann wird das Gehörte oder das, was man aufnimmt, wird verarbeitet und da ist das Gehirn, es hat seine Prägung, seinen Charakter durch dies und das. Die Prägung mag verborgen sein oder man weiß, wodurch man geprägt ist. Da kommt das Empfinden dazu, und dann kommt das Denken dazu. Und diese drei, die bestimmen dann, was man tut, was man will. Und das ist das Herz. Das ist das Herz. Also es wird hier im Kopf gemischelt. Und das, was man dann tun will, das ist das Herz. Ist schon gut. Er sagt, wer Ohren hat zu hören. Ja, im Prinzip haben alle Ohren. Aber nicht alle hören auf Gottes Wort. Bei Gottes Wort recht reagieren heißt, dass das Herz am rechten Fleck ist. Und er lohnt das. Wer also sein Egoherz überwindet, tut, was der Herr sagt, den gibt er vom Baum des Lebens im Paradies zu essen. Also Baum des Lebens, der stammt aus Genesis 2, da hat Gott den Baum des Lebens in die Mitte des Paradieses gestellt und schön. Er ist ein Siegel dafür, dass wenn der Mensch tut, was Gott sagt, er ewiges Leben hat. Hier in der Offenbarung steht für Baum nicht Dendron, wie sonst im Griechischen. Also ich habe ein Philodendron gehabt, einen lieben Baum. Aber hier steht eben das andere Wort. Hier steht Holz, Xylon. Es gibt ein Holzschutzmittel, Xylodekor. Hier steht für Baum Holz. Und der Apostel Petrus sagt in Apostelgeschichte 5 und schreibt im ersten Petrusbrief vom Herrn Jesus, er hat unsere Sünden an seinem Leib ans Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also Holz. Indem der Herr Jesus Christus unschuldig ans Holz, das heißt ans Kreuz ging, hat er für viele Schuldige die Rückkehr ins Paradies erworben. Er hat ihre Schuld getragen. Die belastet sie nicht, die schließt sie nicht aus vom Paradies, vom zukünftigen Paradies. Das sagt er auch dem am Kreuz neben ihm verurteilten Schwerverbrecher. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat im letzten Moment seines Lebens noch erkannt, wer der Herr Jesus ist. Er hat auch seine Sünde, sein Verbrechen gesehen. Das sagt, das bekennt er auch. Dem verspricht es, das Paradies. Das kommt erst. Wenn wir sterben, der Herr Jesus holt unsere Seele, unseren Geist zu sich ins Paradies. Oder sie geht in die Hölle. Und das, was der Herr Jesus hier verspricht, ich werde geben, ja, das gilt für die Verstorbenen. Da sind sie bei ihrem Herrn im Paradies. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann bringt er auch das Paradies vollständig mit, also materiell. Dann ist es wieder da. Dann ist alles wieder gut. Und es sind nur die drin, die vom Herrn Jesus Christus erlöst wurden. Schluss. Im heilsamen Brief des Herrn Jesus stellt er sich als der Lebendige vor, der inmitten seiner Erlösten ambulant, heilsam tätig ist. Er lobt die Treue und die Standhaftigkeit, warnt davor, in der Liebe abzukühlen, denn das ist dann kein Glaube mehr. Es ist dann nur noch sozusagen, ich weiß, das Herz ist auch im Kopf, aber es ist sozusagen Kopfwissen. Ja, ich weiß, was Sache ist, aber ich tue es halt nicht. Und wo der rechte Glaube zur Tür hinausgeht, da steigt der Aberglaube zum Fenster herein. Und hier wieder bezüglich Ephesus, Marienkult ist Missbrauch der historischen Mutter Jesu. Aberglaube made in Ephesus. Als letztes verspricht der Herr Jesus Christus das vollkommene Paradies. Er sagt es, er verspricht es. Und damit wird es. Amen.